Manchmal fragen mich die Leute, sag mal Hartmut, was hat dich eigentlich für dein berufliches Leben am nachhaltigsten geprägt? Das Pädagogikstudium oder das Theologiestudium? Und dann antworte ich immer, meine Lehre. Ich habe eine Lehre gemacht. Und da habe ich Wesentliches gelernt und erfahren, was mir dann später sowohl im Studium wie aber auch in meiner beruflichen oder in meiner Lebenspraxis gut weitergeholfen hat. Lehre? Ja, warum? Ich wollte nach meiner Schulzeit natürlich keine Lehre machen, sondern irgend so eine weiterführende Schule. Wobei die primäre Motivation war nachmittags frei. Mein Vater sah das anders. Der hat mich mit anderen Augen gesehen. Er hat meine Motivationsgehemmtheit gesehen und meine Anforderungszurückhaltung. So würde man das heute beschreiben. Damals nannte man das faul. Und dann hat er gesagt, wenn du doch der Schule schon innerlich gekündigt hast, warum willst du dich dann selbst bestrafen und wieder zur Schule gehen? Mach doch erstmal was anderes. Mach eine Lehre. Meine intuitive Lebensberaterin ist zu dieser schwierigen Entscheidungszeit ausgefallen. Sie war auch die Verteidigerin gegenüber meinem Vater. Meine Mutter war krank und konnte die mütterlichen Waffen nicht auffahren, um meinen Willen gegenüber meinem Vater durchzusetzen. Womit ich zum ersten Mal gelernt habe, mich ohne Mutter selbst durchbeißen zu müssen. Ich habe die Lehre gemacht, nicht das, was sich mein Vater gewünscht hat. Ich sollte Elektriker werden. Ich war immer für Schadensbegrenzung und habe Kaufmann gelernt. Und da habe ich Wesentliches gelernt. Wesentliches für mein ganzes Leben im Verbund von Theorie und Praxis. In der Berufsschule fand die Fachtheorie statt. Ja, und im Ausbildungsbetrieb fand dann die Fachpraxis statt. Und das zusammen, das hat es eigentlich gebracht. Und was habe ich da gelernt? Die drei entscheidenden Ws für mein Leben. Was mache ich? Wie mache ich es? Und warum mache ich es? Nun gibt es für den Kaufmann ja ganz klare Standards und Regeln über Buchhaltung und Kassenführung. Das hat man billigend in Kauf genommen, weil das die Pflicht war. Aber das Spannende bei meinem Beruf war letztlich, dass ich etwas lernen musste, was mich mein ganzes Leben durchgetragen hat. Chaosfähigkeit. Denn wenn im Sommer, und man muss wissen, ich habe in einem Betrieb gearbeitet, der 260 Schiffe hatte, also mein Einsatzmittel waren Schiffe. Wenn im Sommer der Wasserstand niedrig war, weil die Rhein oder Weser oder die Kanäle nicht genügend Wasser hatten, ja, dann hatte ich ein ernsthaftes Problem. Dann konnte ich die Schiffe nicht so beladen, wie ich eigentlich wollte. Ich brauchte mehr Schiffe, weil die sonst zu tief lagen. Und bei diesen Temperaturen im Winter konnte man davon ausgehen, wenn so 10 Grad minus waren und das eine gute Woche, dann wird das mit den Kanälen, die ja stilles Wasser sind, schwierig. Dann musste ich das umpolen auf die Schiene oder auf den LKW. Ich wusste nie morgens, ich habe die Wasserstandsmeldung gehört, schon so um 6 Uhr, damit man wusste, was so in der Firma auf einen zukam. Aber ich habe da Chaosfähigkeit gelernt. Ich muss sagen, meine Frau glaubt mir das zwar manchmal nicht, wenn ich das ihr per SMS schreibe. Flieger geht nicht, Bahn geht nicht, Glatteis ist, es funktioniert nichts. Und dann kommt keine Klage, sondern ich sage, ich liebe das Chaos. Was mache ich? Wie mache ich es? warum mache ich es? Und das vierte W, was dann dazugekommen ist, letztlich die Frage, was geht? Im ersten Lehrjahr bin ich dann dreimal bei meinem Chef ins Büro marschiert und dann habe ich ihm gesagt, warum unsere Planungen nicht gehen. Und dann sagte er, ich soll ihm nicht auf die Nerven gehen, ihn interessiert überhaupt nicht, warum etwas nicht geht, sondern ihn interessiert nur, was geht. Und das hat mich geprägt in meinem Studium, in meiner Gemeindearbeit, in meiner Jugendsozialarbeit. Ich habe immer gefragt, was machen wir, wie machen wir es, warum machen wir es? Und wenn wir Menschen ansehen, denen wir helfen wollen, dann fragen wir nicht, das geht nicht und das geht nicht, sondern wir fragen einfach, was geht. Und es geht eigentlich immer eine ganze Menge. Warum ist mir meine Lehre eingefallen? Ganz einfach, weil die Jünger Jesu auch eine duale Ausbildung gemacht haben. In der Gemeinschaft mit ihrem Lehrmeister, mit dem Meister Jesus Christus. Die Jünger nannten das nicht Berufsschule, sondern die nannten das vielleicht Berufungsschule. Und der Lehrbetrieb oder die Fachpraxis, das war ihre kleine Gemeinschaft, das war die Gemeinde und ihr Einsatz, den sie hatten, nämlich die Botschaft Gottes den Menschen zu sagen, die Menschen die Rettungsbotschaft zu sagen, die Heilungsbotschaft zu bringen. Das war ihr Inhalt und das haben sie in der kleinen Jüngergemeinde gelernt, in ihrer Berufungsschule. Und sie haben das nicht nur theoretisch gemacht, sondern sie haben das praktisch gemacht. Und so wie ich mir in meiner Lehre das von den ausgelernten Speditionskaufleuten abgeguckt habe, wie man organisiert, wie man lernt, das Chaos zu beherrschen, so haben die Jünger sich das bei Jesus Christus abgeguckt. Nun blieb es ja nicht bei dieser kleinen Zahl von 12 Jüngern, sondern der Club wuchs ja und wurde größer. Immer mehr Menschen haben sich in die Nachfolge Jesu hineinbegeben. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2, dass an einem Tag 3000 Leute das Wort Jesu annahmen und sich taufen ließen. 3000 ist ja schon mal mehr wie nur 12. Das heißt, ich brauche so etwas wie eine Struktur oder eine Organisation, ich brauche irgendwelche Richtlinien, ich brauche irgendwelche Ordnung, ich muss irgendwie eine Vorstellung haben, wie kann das mit 3000 Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus Christus gehen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die vier Säulen, auf die sich Gemeinde und christliche Gemeinschaft aufbaut. Lehre, Brotbrechen, Gemeinschaft und Gebet. Wir wollen heute sozusagen eine kleine Predigtreihe beginnen und in den folgenden Sonntag wird es dann ums Brotbrechen, um die Gemeinschaft und um das Gebet gehen und heute geht es erstmal um die Lehre. Bleibe ich bei dem, was ich in meiner Lehre gelernt habe, nämlich was machen wir, wie machen wir es und warum machen wir es? Und wenn wir nach dem Warum fragen, dann können wir in das Matthäusevangelium, Matthäus 28, blicken, sozusagen auf den Schlussakkord des Evangeliums, auf den Missionsbefehl und dann lesen wir, darum geht hin und macht zu meinen Jüngern, die Völker taufet sie, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Also, die Jünger sind in die Lehre des Meisters Jesus Christus gegangen und alles, was er ihnen gesagt hat, vorgelebt hat und was er ihnen sozusagen als Auftrag mitgegeben hat, sollen sie befolgen. Vorher sagt aber Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, die Dienstbeauftragung an die Jünger, an seine Nachfolgerschaft, war nicht so aus dem hohlen Bauch, sondern er hatte die Macht dazu. Er hat von Gott die Befugnis gehabt. Und es war letztlich sein Auftrag, zu retten, zu heilen, Brücken zu bauen zwischen den Menschen und Gott, Brücken zu bauen zwischen den Menschen, wo Streit, Hass und Hader liegt. Und es war sein Auftrag, Brücken zu bauen zu einer Schöpfung. Er war sozusagen der Brückenbauer, bevollmächtigt und hat den anderen Vollmacht gegeben. Er hat sie sozusagen, wir würden in der Wirtschaft sagen, mit Befugnissen ausgestattet. Jeder Chef fragt immer: Können die Leute, was sie sollen? Dürfen die Leute, was sie sollen? Und wollen die Leute, was sie sollen? Können, wollen, sollen. Und Gott hat die Jünger, seine, die sich in die Nachfolgeschaft begeben haben, bemächtigt. Und was ist jetzt das Thema? Was ist sozusagen Inhalt der Lehre? Kann man das an irgendeiner Stelle mal auf den Punkt bringen? Ja, kann man. Das Programm von Jesus Christus ist sehr schlicht, sehr einfach, sehr pragmatisch, aber in der Alltagstauglichkeit sehr herausfordernd, sehr schwierig und setzt Aufopferung voraus. Und was ist das Programm? Was ist das Programm? Liebe. Liebe ist das Programm. Im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 34 und 35 lesen wir: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist der Auftrag. Und jetzt geht aber dieser biblische Gedanke noch weiter, indem er sagt: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist sozusagen das Erkennungszeichen oder das Erfahrungszeichen, woran man Christen erkennt, dass sie die Liebe praktizieren, die sie von Jesus Christus gelernt haben. Dass sie das, was sie liebend empfangen haben von Jesus Christus, liebend an andere weitergeben. Das ist das Programm. Das ist sozusagen die Lehre. Und wie geht das? Naja, das geht in einer ganz großen Weite und Vielfalt. Jesus hat das an unterschiedlichen Stellen vorgelebt. Er hat es deutlich gemacht mit dem Zöllner Zachäus, wie so ein Ausgegrenzter, ein Randständiger eingebunden wird, reingeholt wird in die Gemeinschaft. Er hat das deutlich gemacht, nicht indem er die Sünde liebt, aber den Sünder liebt. Bei der Ehebrecherin hat er schon gesagt, was nicht in Ordnung war. Aber es hat der Ehebrecherin nicht das Leben gekostet. Ein Kirchenvater hat einmal gesagt, liebe und dann tue, was du willst. Also wenn der Maßstab unseres Handelns, der Auftrag, das Gebot, die Lehre von Jesus, die Liebe ist, dann kann da eigentlich nichts falsch werden. Und wenn wir das Leben und das Verhalten von Jesus ansehen, dann war die Liebe immer gepaart. Die Liebe hat eine Schwester. Und die Liebe hat auch einen Bruder. Die Schwester der Liebe ist die Fantasie. Und der Bruder der Liebe ist die Kreativität. Und immer wenn mir Menschen begegnet sind, bin ja nun in der Diakonie im sozialen Bereich gearbeitet, bin da nie rausgekommen, bin da reingekommen, obwohl ich gar nicht rein wollte. Aber so ist das manchmal im Leben. Manchmal landest du, wo du nicht hin willst, und dann ist es vielleicht auch das Richtige. Es ist vielleicht manchmal besser, als wenn man seine Laufbahn planen lässt von Gott, als wenn man selbst eine Karriereplanung macht. Das kann manchmal auch nach hinten losgehen. Und wenn ein Mensch in Nöten war, wenn ein Mensch begrenzt war, ausgegrenzt war, beeinträchtigt war, dann ist die Fantasie der Christen gefordert, wie sie diesem Menschen helfen. Und dann ist Kreativität, Creatio, etwas schaffen, es muss uns doch was einfallen, für die Flüchtlinge im Armienkreis. Es muss uns doch was einfallen für Bedürftige im Sozius. Es muss uns doch etwas einfallen für Kinder, damit sie den christlichen Glauben und die Grundwerte erfahren im Kindergarten. Es muss uns doch etwas einfallen für Einsame, Ausgegrenzte, die keine Gemeinschaft haben im Café Lebenswert. Das Programm Liebe braucht Fantasie und braucht Kreativität. Davon lebt es. Diese biblische Lehre und die Beziehung, die die Nachfolgenden zu Jesus Christus haben, was schafft das? Was schafft das, wenn wir alle sagen, wir haben die gleiche Lehre, wir haben den gleichen Meister, wir haben den gleichen Auftrag, wir wollen eines Sinnes sein? Was schafft das? Es schafft Identität. Und Identität sagt ja letztlich nichts anderes, wo ich hingehöre. Aber wenn ich auf der einen Seite für mich persönlich entscheide, wo ich hingehöre, dann sage ich auf der anderen Seite aber auch, wo ich nicht hingehöre. Dann grenze ich mich sozusagen ab. Wir lesen im zweiten Johannesbrief: Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Also wer in der Lehre der Liebe, in der Nachfolge Jesu bleibt, hat durch Jesus Christus und Gott seine Identität. Und wer diese Identität und diese Lehre nicht hat, der steht draußen. Und im zweiten Johannesbrief, Kapitel 9, im zweiten Johannesbrief 9 bis 11, wird das sehr deutlich gemacht. Da heißt es dann: Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so schmeißt ihn raus. Grüßt ihn nicht. Und nehmt nicht teil an seinen bösen Werken. Identität hat immer was mit Dazugehören. Und wenn ich wo dazugehöre, dann grenze ich mich ab. Das ist so. Und ich brauche meine Identität. Ich brauche sie nicht nur im christlichen Glauben, in der Religion, ich brauche auch meine Identität in der Sprache, ich brauche meine Identität in der Kultur. Das alles bin ich und das alles macht mich letztlich aus. Die Lehre, die also Jesus als Meister den Menschen sagt, ist letztlich nichts anderes, ja, als Leitplanken für ein gelingendes Leben. Und wofür brauchen wir Leitplanken, wenn wir auf der Autobahn fahren und es Nebel ist und schlechtes Wetter ist? Im Zweifelsfall die Leitplanken rechts und links sieht man immer noch. Und wenn man sich außerhalb der Leitplanken bewegt, dann ist es eigentlich schon zu spät, dann hat man schon den Unfall seines Lebens hinter sich gebracht. Und deswegen machen wir biblischen Unterricht, da geht es auch um Lehre, damit die jungen Nachwachsenden in unserer Gemeinde Leitplanken für ihr Leben finden, für ein gelingendes Leben und damit sie nicht auf Abwägen kommen und damit sie nicht in ihrem Leben Unfallopfer werden. Also es geht in der Lehre, der Jüngerlehre, der Lehre der Nachfolgenden, um dass das Gehörte zur Tat wird. Und wie das Gehörte in unserer Gemeinde zu Tat wird, das erleben wir in den unterschiedlichen Handlungsfeldern. Nun steckt aber in unserem Basistext, der uns die nächsten Predigtreihen beschäftigen soll, ein Wort, was wir leicht überlesen und übersehen. Denn es heißt in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Es ist das Wort beständig. Beständig meint nicht, dass ich einmal was gelernt habe und das dann ein für alle Mal gilt, sondern beständig ist, dass ich immer wieder mich vergegenwärtige, mir es immer wieder einverleibe, mir immer wieder deutlich mache. Wenn das Gehörte zur Tat werden soll in der Nachfolge Jesu, dann muss ich auch jeden Tag irgendwie hören. In der Bibellese, in der Losung. Dann muss ich mir die Lehre Jesu auch an den biblischen Texten einverleiben, damit es dann auch für mich und mein Leben zu realen Handlungsoptionen kommt. Am Freitag bin ich von Berlin nach Köln geflogen. Und wir waren eigentlich nur 10 Leute, glaube ich, mehr waren wir gar nicht, die in diesen Flieger nicht reingehörten. Es war die Nationalmannschaft der Russen, es war die Nationalmannschaft der Deutschen und es war die Nationalmannschaft der Franzosen, die in der Weltmeisterschaft des Handballs sich bewegen und jetzt von Berlin nach Köln geflogen sind. Und unseren Jungs habe ich natürlich auch Erfolg gewünscht, mit denen geredet. Und gestern Abend war dann auch für mich nochmal ganz wichtig, in den Nachrichten erstmal zu hören, ob meine Wünsche auch gefruchtet haben. Und sie haben gewonnen und sind weiter. Und dann habe ich gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr so Strategien, die dann zielführend sind? Oder macht ihr euch Zeichnungen oder Pläne? Und dann habe ich mir diese Riesen so angeguckt, die waren alle einen Kopf oder zwei Köpfe noch größer wie ich. Und einer, der war so einen halben Kopf noch kürzer wie ich. Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt, und was machst du in dieser Truppe? Mein Blick hat ihm das aber auch vermittelt. Und dann hat er gesagt, ach, weißt du, manchmal muss man den Ball ja auch flach halten. Und bis die anderen sich gebückt haben, habe ich den Ball, sage ich, und dann? Ja, sagt er, dann ist er im Tor. Das heißt also, in diesem Trainingsspiel, in dieser Mannschaft, kann ich große, kleine, kann ich alle eigentlich gebrauchen. Ja? Und einer, der, habe ich dann mir dann nochmal so eine Spielszene gestern Abend spät angesehen, damit du auch weißt, was ich gestern Nacht noch gemacht habe, ne? wenn der auf mich schon zugerannt kommt, da würde ich alleine schon erschrecken und weglaufen, weil der hat so das Charisma einer Dampfwalze. So, und dann habe ich aber gefragt, welche Strategien habt ihr und welche Pläne habt ihr und wie macht ihr das? Und dann sagte einer, üben, üben, trainieren, trainieren und nochmal trainieren. Christen, die in der Nachfolge sind, sind auch eine Trainingsgemeinschaft. Sie müssen das auch üben. So wie die Handballer einen Trainer haben oder einen Coach haben, brauchen auch wir einen Trainer, einen Coach. Wo bitte schön sind in unserer Gemeinde die Trainer und die Coaches? Wer nimmt denn einen Jüngeren mal mit zu einem Krankenbesuch, wo er sagt, komm mal mit, ich besuche da einen Kranken, kannst du mal sehen, wie ich das mache? Und dann kann man sich das mal abgucken. Wo kann man das üben? Wo kann man das trainieren? Und deswegen ist das Wort beständig. Alles, was Bestand haben soll, alles, was unsere Standfestigkeit ausmachen soll, alles, was von einem übergreifenden Wert sein soll, müssen wir trainieren und üben. Und das nicht nur einmal. Das aufgezeichnete Spiel, Verteidigungsspiel einer Mannschaft ist wirkungslos. Unser Reden ist wirkungslos, wenn wir nicht wie in einer vernünftigen Lehre es trainieren und üben. Ich komme zum Schluss. Wo Jesus uns den Auftrag gibt, bleibt in der Lehre, geht hin in alle Welt, könnte man ja sagen, boah, auch das noch. Und das erdrückt. Und das drückt zu Boden. Und das macht dich richtig fertig. Und manche Christen, vielleicht auch in unserer Gemeinde, leiden an dem hohen Anspruchsniveau, was so eine Aufgabe in der Gemeinde mit sich bringt. Und da sagt Jesus dann zu seinen Jüngern, aber auch zu allen, die sich in die Nachfolge begeben, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Meister lässt uns nicht allein, sondern da, wo wir uns auf den Meister, wo wir ihn als Lehrmeister für uns und unser Leben und seine Lehre der Liebe einverleiben, da bleibt er dann auch bei uns. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe viele Situationen gehabt, auch gerade so im zwischenmenschlichen Bereich, wo ich nie wusste, oh Herr, wie soll das hier ausgehen? Das kann doch nur vor die Wand fahren. Das kann doch nur in der Katastrophe enden. Wie soll das ausgehen? Ja. Und in diesen Situationen muss man sich bewusst machen, dass man nicht alleine ist, sondern dass der Meister mit uns geht. Und deswegen ist die Frage, eigentlich eure Frage heute am Sonntag, die zentrale Frage, Meister, was muss ich tun? Wenn ihr die Frage so beantwortet wie der reiche Jüngling, dann wird es ein Schuss daneben. Also Nachfolge hat auch was mit Entschiedenheit zu tun. Und Nachfolge hat aber auch damit zu tun, dass der, der mich bevollmächtigt, der mich ruft, der mich in den Dienst nimmt, mich nicht alleine lässt. Also, das Wichtigste, was wir Christen tun können, ist in die Lehre gehen.